Für die Menschen im Gazastreifen hat der Fastenmonat Ramadan heute ohne Aussicht auf die lang ersehnte Feuerpause begonnen. Trotz wochenlanger Verhandlungen konnten sich Israel und Hamas auch unter internationaler Vermittlung nicht auf eine Waffenruhe und eine Freilassung israelischer Geiseln und palästinensischer Gefangener einigen. Damit steigt das Risiko einer Offensive auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens, wohin rund 1,3 Millionen Menschen geflohen sind. Trotz wachsender Kritik und mahnender Worte auch des wichtigsten Verbündeten in Washington. US-Präsident Biden und der israelische Ministerpräsident Netanyahu lieferten sich übers Wochenende geradezu einen rhetorischen Schlagabtausch.
Er hat das Recht, Israel zu verteidigen und die Hamas weiter zu verfolgen. Aber er muss mehr Rücksicht auf die unschuldigen Menschen nehmen, die im Zuge seines Handelns sterben. Meiner Meinung nach schadet er Israel mehr, als er Israel hilft. Es ist konträr zu dem, wofür Israel steht. Ich weiß nicht genau, was der Präsident gemeint hat. Aber wenn er meint, dass ich eigene politische Ziele verfolge, die gegen den Willen der israelischen Mehrheit sind, täuscht er sich in beidem. Es sind nicht nur meine eigenen politischen Ziele. Es sind Ziele, die von der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung geteilt werden.
Der Ton verschärft sich also, wie auch die Lage im Gazastreifen. Über 31.000 Menschen sollen dort mittlerweile ums Leben gekommen sein. Die Zahl stammt vom von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium und lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Ganz sicher ist jedoch, die Verzweiflung in Gaza wächst. Die unzureichende Versorgung der Bevölkerung dort führt nun zu verschiedensten Initiativen und Alleingängen von NGOs, Regierungen und internationalen Organisationen, um humanitäre Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Wie dort aber eine sichere Verteilung der Hilfe gewährleistet werden soll, ist noch völlig offen. Auch in Israel wächst die Verzweiflung der Familien und Freunden der Geiseln, die noch immer von der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen festgehalten werden. Zudem wächst die Angst vor einer Eskalation der Gewalt an Orten wie dem Tempelberg in Jerusalem oder im Westjordanland. Wir wollen über all das heute am 11. März 2024 sprechen mit der Ärztin Verena Würz, die mit der Hilfsorganisation CADUS im Gazastreifen gearbeitet hat. Und anschließend sprechen wir mit unserem Tel Aviv-Korrespondenten Christian Meyer. Mitgeholfen hat heute Michael Theil, mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Bei mir in der Leitung ist jetzt Verena Würz. Sie ist Anästhesistin und Notfallmedizinerin und immer wieder in humanitärer Mission unterwegs. Sie war zum Beispiel im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Sie war unterwegs auf der Sea-Watch zur Seenotrettung im Mittelmeer und zuletzt eben mit der Hilfsorganisation CADUS im Gazastreifen. Dort hat sie so einiges erlebt und kann uns jetzt davon berichten. Herzlich willkommen, Frau Würz.
Hallo.
Frau Würz, Sie waren kürzlich im Gazastreifen, um dort Menschen zu behandeln. Erzählen Sie uns vielleicht mal ganz kurz, wie kommt man denn aktuell eigentlich dahin?
Ja, genau. Das ist ja der Weg in Kriegsgebiete ist immer schwierig, sei es jetzt die Ukraine, sei es der Gazastreifen. Wir sind in Kairo gelandet, also ganz normal mit einem Linienflug nach Kairo geflogen und sind von dort mit dem Bus nach Rafah gefahren und haben von dort dann die Grenze überquert.
Ja, und das war kein Problem? Also da hat man Sie rübergelassen? Mussten Sie sich da anmelden oder wie kann
ja,
man sich
genau.
das vorstellen?
Ja, genau. Nee, zu sowas ist man immer angemeldet. Das läuft in der Regel in Kriegsgebieten über eine zentrale Koordination. In dem Fall war das die UN bzw. WHO, für die wir dort ja auch gearbeitet haben, beziehungsweise zumindest unter deren Koordination.
Ja. Wie lange waren Sie denn dann dort im Gazastreifen vor Ort und was waren so die häufigsten medizinischen Probleme, vor denen Sie da auch standen, die Sie behandeln mussten?
Ja. Es ist ja ein sehr, sehr aktives Kriegsgebiet, deswegen kurze Rotation. Die Organisation, für die ich dort gearbeitet habe, heißt CADUS. Hier ist der Gesamteinsatzzeitraum 3 Wochen, 2 davon werden im Gazastreifen verbracht. Die Arbeit dort war eigentlich mal geplant als Evakuierungseinsatz, also Transporte von nicht mehr funktionierenden Krankenhäusern wieder in Strukturen, wo Patienten versorgt werden können. Das hat Kados so auch in der Ukraine gemacht und ich so zum Beispiel auch dort. Das hat sich dann allerdings gewandelt, weil wir, als wir dort waren, halt gesehen haben, dass es überhaupt gar keine Strukturen gibt, von denen man jetzt Patienten von einem ins andere Krankenhaus evakuieren konnte. Zu der Zeit, als ich da war, war das Nasser Hospital in Khan Yunis gerade ein Krankenhaus, das umstellt war von israelischen Kräften und wo es viele, viele Schwerverletzte gab, die auch komplett abgeschnitten von jeglicher Versorgung und auch also Treibstoffknappheit, Dieselknappheit, Generatoren funktionierten nicht mehr, kein Nachschub an Medikamenten, kein Nachschub an Essen, an Wasser. Dass es da natürlich wünschenswert gewesen wäre, Patienten von dort raus zu evakuieren. Wir aber auch festgestellt haben, dass es überhaupt gar keinen Zugang für die WHO oder UN dort gibt. Alle Missionen dahin wurden abgebrochen. Und insofern mussten wir uns dann reorientieren und haben daraufhin eine Traumaversorgung in einem Schockraum angefangen.
Ja, und die Verletzungen, die Sie da gesehen haben, waren häufig Schussverletzungen oder von Bombenangriffen oder was
genau,
haben Sie da behandelt?
Genau, also Schuss, das kommt halt immer drauf an, wo man gerade agiert. Natürlich gibt es auch Schussverletzungen, allerdings ist die Mehrzahl der Schläge sind ja Raketen- bzw. Drohnenschläge. Und da trifft man dann immer wieder dieselben Verletzungsmuster. Also zum Beispiel natürlich direkte Raketenverletzungen im Sinne von Amputationen, von schweren offenen Verletzungen, aber auch einfach, wenn die Gebäude einstürzen, also sowohl Staubinhalation als auch schwere Verletzungen dadurch, dass Gebäudeteile auf die Patienten runterfallen.
Ja, Sie haben gerade schon beschrieben, was fehlt vor Ort. Sie haben den Treibstoff zum Beispiel erwähnt. Wie groß ist denn aktuell die Lücke zwischen den Bedürfnissen vor Ort und der verfügbaren Versorgung?
Riesig, riesig. Das war ja schon, als wir dort waren, ein großes Problem und spitzt sich immer weiter zu. Man sieht ja auch in den Nachrichten gerade die Bilder. Schon als wir da waren, gab es elementare Versorgungsengpässe, nicht nur an Medikamenten und dieser Versorgung, sondern auch einfach an Wasser und an Nahrung. Auch wir, auch ich habe schon Babys eingeliefert bekommen, die nicht mehr ansprechbar waren und die halt einfach aufgrund der, dass die Mütter so schlecht versorgt waren, dass sie keine Milch mehr geben konnten, halt einfach ihren normalen Energiehaushalt nicht mehr regeln konnten. Das mittlerweile gibt's ja viele Tote einfach aufgrund von Mangelernährung und insofern, also es ist, die Probleme werden immer größer und wenn Rafa eingenommen wird, dann werden die in vorher nicht gekanntes Maß ausarten.
Ja, gut, dass Sie Rafa ansprechen. Israel droht ja immer wieder mit einer Offensive auf den Grenzort. Was haben Sie denn erlebt? Wie groß ist die Angst der Menschen dort vor dieser Offensive?
Sehr, sehr groß. Die Menschen sind ja vom Norden in den Süden getrieben worden. Das heißt, in Rafah und in den umliegenden Küstengebieten auch sind im Moment viel, viel mehr Menschen, als der Platz es eigentlich hergibt. Es gibt wahnsinnig dicht besiedelte Flüchtlingslager. Man kennt das so bisher nicht. Also die Straßen sind unmittelbar, also am Bordstein beginnen Zeltlager. Und in diesen Zeltlagern sind auch die Zelte überbesetzt. Also es sind unglaublich viele Menschen auf kleinem Raum. Und jeder Raketenschlag auf Rafah, das haben wir auch erlebt, hat dadurch unglaublich hohe zivile Opfer zur Folge. Einfach weil es gar keine Möglichkeit gibt für Israel, dort in Rafah zu operieren, ohne dass es immer wieder zivile Opfer gibt.
Ja, was haben die Menschen Ihnen dort denn erzählt? Also was sind die Überlegungen der Menschen dort? Was wollen sie tun, wenn die israelische Armee angreift? Wo wollen sie hin? Gibt es da Ideen?
Ja, sie wissen es nicht. Also es wird ja angenommen, dass Israel dann Evakuierungsrouten wieder in den Norden öffnen wird. Allerdings, wie das genau funktionieren soll, weiß keiner. Da besteht eine riesige Unsicherheit und auch natürlich große Angst bei den Menschen. Viele sagen auch, wir können einfach nicht mehr. Also wir sind jetzt bis hierhin getrieben worden. Alles weiter im Norden liegt in Schutt und Asche. Wo sollen wir denn hin? Und das ist wirklich berechtigt. Also das Maß der Zerstörung, es gibt einfach nichts mehr, wohin man zurückkehren kann. Und je weiter man in den Norden geht, desto mehr ist man ja komplett abgeschnitten von jeglicher Versorgung. Man sieht die Bilder von Essensrationen, die vom Himmel geworfen werden, wo es dann Kämpfe gibt um die wenigen Essenspakete. Ja. Das ist die Situation im Norden. Und die Menschen möchten nicht wieder in diese Richtung fliehen. Und auch das wird noch unzählige Todesopfer kosten. Die andere Überlegung der Menschen ist, dass vielleicht Ägypten die Grenze aufmacht. Aber auch das ist natürlich sehr fraglich. Dann gibt es noch so eine Theorie, dass vielleicht Israel aus Versehen die Grenze bombardieren wird und es dadurch zu einer Grenzöffnung kommen wird nach Ägypten. Ägypten baut ja riesige Flüchtlingslager gerade unmittelbar hinter der Grenze. Aber das sind natürlich alles nur Spekulationen. Das Verheerende daran ist nur, es gibt keinen Weg, wie das Ganze gut ausgehen kann. Also es gibt unter allen Möglichkeiten keine Möglichkeit, die nicht mit verheerenden zivilen Opfern einhergehen wird.
Ja, die Hamas, die rechtfertigt ihren Terror ja mit dem Leid der Palästinenser, nutzt die Bevölkerung aber selbst gleichzeitig auch als Schutzschild gegen die israelische Armee. Was haben Sie denn erlebt? Was war Ihr Eindruck? Wie groß ist der Rückhalt der Hamas in der Bevölkerung noch?
Ja, das war für mich eigentlich, das war für mich eine wahnsinnig einschneidende Erkenntnis. Man kriegt ja hier in den deutschen Medien suggeriert, dass die Hamas schon breite Unterstützung in der palästinensischen Bevölkerung genießt. Das entspricht in keinster Weise meinen Erfahrungen. Es besteht große Angst vor der Hamas und die Hamas ist in gewisser Weise auch allgegenwärtig, ja, weil sich keiner traut, laut was gegen die Hamas zu sagen. Aber es gab ja schon mehrere Unruhen in dem Versuch, die Hamas loszuwerden. Es gibt das Bewusstsein der Bevölkerung, dass unter der Hamas immer wieder Menschen verhungert sind und dass die Hamas eine wahnsinnig korrupte, ob man es jetzt Regierung nennen kann, weiß ich nicht, aber eine wahnsinnig korrupte und egoistische Führung ist, die immer schon über zivile Opfer geht und immer schon auf Kosten des eigenen Volks agiert. Und es gibt auch ein hohes Bewusstsein darüber, dass die Hamas diesen Krieg angefangen haben. Das fand ich auch sehr erstaunlich. Das wird immer wieder gesagt, dass ja alles gut war, bis man morgens auf einmal aufgewacht ist und die ganzen Raketenschläge outgoing gehört hat, was ja was ganz Neues war. Also nicht ganz neu, aber in diesem Ausmaß neu. Und das war für mich eine einschneidende Erkenntnis, dass einfach eine große Angst, aber auch ein großer Hass auf die Hamas in der Bevölkerung besteht. Und es trotzdem die Zivilisten sind, die gerade in Massen sterben und die halt auch sagen, wir sind schon immer ausgenutzt worden von der Hamas und wir haben hier eine Terrororganisation, die hier, und das ist ein Zitat, wie durchgestreuter Krebs in unserer Gesellschaft agiert. Aber warum müssen wir denn jetzt alle sterben deswegen? Und das ist halt eine Frage, auf die ich auch keine Antwort weiß, wie das passieren konnte.
Aktuell wird ja sehr viel über verstärkte Hilfslieferungen nach Gaza diskutiert, aber es ist so ein bisschen unklar, wie diese Hilfsgüter vor Ort verteilt werden sollen, vor allen Dingen, wenn man das komplett ohne Hilfe und Absprachen mit der Hamas machen möchte. Sie waren vor Ort. Was sagen denn Sie? Ist es möglich, eine Verteilung zu organisieren, ohne dass es da zu Zwischenfällen kommt? Halten Sie das für realistisch?
Ja, es ist unglaublich schwierig. Weil Israel ja sagt, dass alles, was Regierungsstrukturen sind, ist gleich Hamas. Und das heißt, es gab auch in der Zeit, in der ich da war, und ich habe es auch selber gesehen, ein strukturelles Beschießen und Auslöschen, zum Beispiel von der Polizei. Während ich da war, am Anfang der Zeit, hat die Polizei immer noch Lebensmitteltransporte begleitet. Also es gab immer zwei Wagen, die zum Beispiel die UN-Hilfslieferungen eskortiert haben. Es ist dann aber auch zu Angriffen auf UN-Transporte gekommen, woraufhin irgendwann die Polizei gesagt hat, es sind viele, viele Polizisten gestorben in der Zeit, in der ich da war. Wie weit die dann natürlich mit der Hamas assoziiert waren oder nicht, dazu kann ich keine Aussage treffen. Aber was ich sagen kann, auf jeden Fall aus meiner persönlichen Erfahrung, ist, die Polizei wurde systematisch in ihrer Infrastruktur geschwächt, bis zu dem Punkt, dass eigentlich kein Polizeiauto mehr rausfahren konnte. Also die Polizisten sind dazu übergegangen, sich zu verstecken. Und die UN-Lieferungen und auch die anderen Hilfslieferungen können nicht mehr von der Polizei eskortiert werden. Was natürlich bedeutet, dass gerade angesichts dieser nun immer mehr steigenden Verzweiflung genau diese Transporte überfallen werden. Ja. Und es da halt zu Mobs kommt, auch wieder zu Toten, einfach weil alle Hunger haben und jeder guckt, dass er irgendwie was abbekommt. Da kommt es zu Unfällen, weil diese LKWs dann halt über Zivilisten drüber fahren. In dem Moment, wo sich so eine Menschenmenge um das Auto bildet, wird natürlich die Situation für den Fahrer auch gefährlich. Es werden immer wieder Menschen von den LKWs runtergeschleudert, während sie versuchen, hinten drauf zu kommen. Es ist eine wahnsinnig vertrackte Lage, und dieses bewusste Auslöschen der Polizei führt halt zu einer kompletten Aufhebung der Infrastruktur und der Recht und Ordnung im Gazastreifen, und das wiederum zu wahnsinnig großen Problemen für die humanitäre Arbeit.
Frau Wirtz, letzte Frage. Wir diskutieren ja viel über humanitäre Hilfe, auch in Deutschland, für den Gazastreifen. Wie hat sich Ihr Blick darauf durch Ihre Zeit vor Ort verändert?
Also wir brauchen unbedingt humanitäre Hilfe in Gaza. Allerdings muss ich sagen, dass ich glaube, dass das Einzige, was wirklich deutliche Auswirkungen hat, eine Feuerpause wäre. Also man braucht einen humanitären Zeitkorridor, um einfach wieder Infrastruktur zu schaffen und um eine etwas langfristigere Versorgung der Menschen zu gewährleisten. Aber das, was wir dort im Gazastreifen sehen, und ich war ja schon in einem anderen Krieg und ich war auch dort sehr nah dran an der Front, das, was wir im Gazastreifen sehen, sprengt alle Dimensionen von dem, was man sich vorstellen kann. Das Leid ist wirklich, wirklich unbegreiflich, und wir müssen da weiter tätig bleiben. Und es muss halt politischen Druck geben, damit es diese Feuerpause gibt, weil ansonsten, ich mag es mir nicht ausmalen, was passiert, wenn Rafah eingenommen wird.
Ja, mahnende Worte. Vielen herzlichen Dank, Frau Wirtz, für Ihren Bericht, und alles, alles Gute.
Vielen Dank.
Was wir im Gazastreifen sehen, sprengt alle Dimensionen, und es muss eine Feuerpause geben, sagt die Anästhesistin und Notfallmedizinerin Verena Wirtz nach ihrem Einsatz im Gazastreifen. Wie es um diese Bemühungen steht, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Meyer. Er ist unser Israel-Korrespondent mit Sitz in Tel Aviv. Hallo Christian.
Hallo Felix.
Ja, heute hat ja der Fastenmonat Ramadan begonnen, und der galt als Stichtag für eine Feuerpause. Und Netanyahu, der hat immer wieder betont, wenn bis dahin, also bis heute, kein Deal gelingt, dann rückt die israelische Armee auf Rafah vor. Muss man damit jetzt rechnen, dass es dazu kommt?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass eine Offensive auf Rafah unmittelbar bevorsteht. Die israelische Armee ist dafür im Augenblick, so wie es aussieht, gar nicht unmittelbar gerüstet. Sind in den vergangenen Wochen viele Truppen, die aus Reservisten bestanden, also aus Leuten, die nach dem 7. Oktober einberufen worden sind, abgezogen worden aus dem Gazastreifen. Dort ist jetzt vor allem die Berufsarmee bzw. die aus Wehrpflichtigen bestehende Armee im Einsatz. Und ich glaube, eine Offensive auf Rafah, gerade auch angesichts der vielen Zivilisten, die es dort gibt, würde umfangreiche Vorbereitungen erfordern. Die Armee hat zwar auf Geheiß von Ministerpräsident Netanyahu begonnen, einen Plan dafür auszuarbeiten, aber ich habe bislang nicht den Eindruck, dass die tatsächlich schon so weit sind, dass sie das binnen weniger Tage umsetzen könnten.
Okay, also dann wären das ja so ein bisschen leere Drohungen, oder? Also droht ihm das dann nicht auf die Füße zu fallen, dem Ministerpräsidenten Netanyahu, wenn man das immer wieder androht und das dann aber nicht durchziehen kann?
Also tatsächlich wurde auch immer wieder gesagt in Israel, dass die Androhung einer Offensive auf Rafah zum einen ein Druckmittel gegenüber der Hamas ist in den laufenden und sehr stark stockenden Verhandlungen über einen weiteren Deal zur Freilassung von Geiseln und für eine Waffenruhe im Gazastreifen. Auf der anderen Seite sagt die israelische Regierung immer wieder, dass eine Offensive auf Rafah erforderlich sei, um das Kriegsziel, die Hamas militärisch zu zerschlagen, letztlich auch zu erreichen. Benny Gantz hat letzte Woche den Vereinigten Staaten in seinem Treffen einmal gesagt, man könne nicht bei 80% aufhören. Ich glaube, das Bild, das er genannt hatte, war, man könne nicht ein Feuer an einem Haus nur zu 80% löschen. Das heißt, es gibt schon auch grundsätzlich wieder nach das Bestreben, zumindest wird es so nach außen getragen, dass man diese Offensive auf Rafah braucht. Aber ich denke mal, in der gegenwärtigen Situation sind so viele Faktoren noch offen, beispielsweise was die Verhandlungen angeht, dass das meiner Meinung nach nicht unbedingt ausgemacht ist, dass es demnächst dazu kommen wird. Ob das denn ein Gesichtsverlust ist, hängt davon ab, welche andere Regelung letztlich getroffen wird.
Ja, du hast gerade schon gesagt, dass die Verhandlungen stocken. Vielleicht kannst du uns da mal eine kurze Zusammenfassung geben. Warum hat das denn jetzt nicht funktioniert, jetzt einen Deal auch zu schaffen bis zum Beginn des Ramadan? Und könnte nicht vielleicht doch noch eine Feuerpause kommen in den nächsten Tagen, vielleicht dann nur ja für wenige Tage auch?
Das ist durchaus denkbar. Dieser Vorschlag, den du gerade erwähnt hast mit einer Waffenruhe für wenige Tage, der liegt offenbar auch auf dem Tisch oder wurde ins Spiel gebracht von den Vermittlern. Die Verhandlungen, die vergangene Woche in Kairo geführt wurden, sind am Donnerstag ergebnislos geendet vorerst. Gleichzeitig haben ägyptische Vermittler jetzt wieder begonnen, ja, die Fühler auszustrecken, ob man an diese Verhandlungsrunde anknüpfen könnte. Auch der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad hat am Sonntag mitgeteilt, dass man offen sei und dass weitere Verhandlungen grundsätzlich möglich seien. Es ist nicht so ganz klar, woran es hängt. Mein Kollege Christoph Erhardt, unser Korrespondent in Beirut, und ich schreiben gerade an einem Stück, das dann in der Dienstagsausgabe der FAZ zu lesen sein wird. Da geht es auch ein bisschen um die Verhandlungen. Die beiden Seiten machen der jeweiligen Gegenseite schwere Vorwürfe und sagen, es liege an ihr. Auch der amerikanische Präsident Joe Biden hat in der vergangenen Woche gesagt, der Ball liegt jetzt im Spielfeld der Hamas, ein Vorschlag liege vor. Die Hamas hat dann aber wiederum von unannehmbaren Bedingungen gesprochen. Also es ist, finde ich, für Außenstehende nicht leicht zu beurteilen, woran es wirklich hakt. Auch in Israel gibt es ja Kritiker Netanjahus, die sagen, dass er gar kein allzu großes Interesse an einem Deal habe, der die Freilassung von Geiseln für eine längere Waffenruhe vorsehen würde, weil Teile seiner Koalition das ablehnen. Also da spielen auch viele andere politische Faktoren eine Rolle. Und ich denke mal, wir müssen ja abwarten und hoffen.
Ja, also eine vertrackte Situation auf jeden Fall. Aktuell gibt es ja auch große Debatten um das Thema humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. Da gibt es auch eine Reihe von Initiativen. Die USA, die werfen jetzt Hilfsgüter über dem Gazastreifen, also von Flugzeugen ab. Sie bauen einen mobilen Hafen. Das dauert allerdings wohl noch so 2 Monate, bis der dann auch einsatzbereit ist. Es gibt private Organisationen, die die Versorgung über das Meer anliefern wollen per Schiff. Und international arbeiten verschiedene Regierungen an einem Seekorridor. Auch Deutschland will sich da beteiligen. Wie steht denn Israel zu diesen diversen Initiativen, mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu kriegen?
Die israelische Seite hat sich zu dem Vorschlag, der am Freitag aufkam, mit dem Seekorridor positiv geäußert, hat gesagt, sie würden das unterstützen. Eine Bedingung sei, dass es eine vorherige Sicherheitskontrolle der Waren gibt, nach israelischen Standards. Das heißt, wohl auch teilweise von israelischen Teams durchgeführt. Diese Kontrolle soll dann wohl in Zypern stattfinden. Das heißt, bevor die Schiffe dort ablegen, das scheint auch schon in die Wege geleitet zu sein. Es gibt gleichzeitig andere Forderungen und Vorschläge, beispielsweise Grenzübergänge zum Gazastreifen im Norden des Gazastreifens zu öffnen, auf die israelische Seite bislang nicht weiter eingegangen ist. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, deutlich mehr und deutlich schneller Hilfe in den Gazastreifen zu bringen. Also da zeigt Israel sich nicht ganz einheitlich.
Ja, jetzt übt Israel doch aber effektiv die Kontrolle über zumindest große Teile des Gazastreifens aus und kontrolliert auch, was in dieses Gebiet hineinkommt. Du hast es gerade erwähnt, zum Beispiel auch über diese Grenzübergänge, kontrolliert ja auch das Seegebiet vor dem Gazastreifen. Wäre es nicht eigentlich Aufgabe Israels, sich um den Schutz und die Versorgung der Zivilbevölkerung zu kümmern? Sieht man sich da selbst auch in der Verantwortung oder sieht man die Verantwortung bei anderen Akteuren?
Also das ist so, wie du sagst. Laut internationalem Recht ist Israel für die Versorgung der Zivilbevölkerung verantwortlich, dort, wo sie die Kontrolle ausüben. Und dieses Thema war der israelischen Regierung, glaube ich, am Anfang nicht unbedingt besonders bewusst. Aufgrund von zunehmendem internationalen Druck und dann auch dem Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof im Januar, wo Südafrika ja geklagt hatte. Aufgrund dieser Entwicklung ist das Thema nun stärker in den Vordergrund und auch stärker ins Bewusstsein der israelischen Seite gerückt, scheint mir. Es gibt jetzt immer wieder Stellungnahmen, Mitteilungen der Behörde, die für die Verwaltung der Besetzung besetzten Gebiete des Gazastreifens zuständig ist, dass man sehr, sehr viel unternehme, um die Lieferung von Hilfsgütern zu ermöglichen und zu erleichtern. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr viel Unzufriedenheit. Der amerikanische Präsident Biden hat das ja nicht zuletzt in seiner Rede vom vergangenen Donnerstag auch noch mal ganz klar gesagt. Und ich denke mal, dass Israel auf jeden Fall versucht, so stark Hilfe zu ermöglichen, dass es nicht dazu führen könnte, dass der internationale Gerichtshof weitere Maßnahmen gegen Israel erlässt.
Ja, nehmen wir mal an, es gelingt jetzt im größeren Maßstab humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bringen. Gibt es denn dann eine Idee, wie die Hilfe dort verteilt werden soll, ohne dass sie jetzt der Hamas in die Hände fällt und damit ja am Ende Terroristen darüber entscheiden würden, wer Hilfe bekommt und wer nicht?
Das ist in der Tat ein größeres Problem. Die Hamas hat nach wie vor, glaube ich, eine institutionelle Infrastruktur im Gazastreifen, auch wenn da vieles natürlich zerstört worden ist durch den Krieg. Die israelische Zeitung Haaretz hat gerade berichtet, hat mit Offiziellen im Gazastreifen gesprochen. Die werden jetzt nicht genauer benannt. Es wird nicht genauer erläutert, um wen es sich da handelt. Aber diese Leute haben gesagt, dass letztlich die Hamas die einzige Organisation wäre, die Hilfsgüter wirklich gut verteilen könnte im Gazastreifen. Ja. Es gab zwischenzeitlich ja auch die Idee, oder es gibt sie nach wie vor, dass andere Institutionen das übernehmen, beispielsweise größere Familienverbände, Clans im Gazastreifen. Die Hamas hat aber wiederum davor gewarnt, dass sie das tun. Also die Hamas übt da auch Druck aus, glaube ich, um das nicht, diese Möglichkeit nicht aus der Hand zu geben, dass sie sich eine andauernde Bedeutung und Rolle dadurch bewahrt, dass sie möglicherweise an der Verteilung von Hilfslieferungen mitwirkt. Und gleichzeitig kann man natürlich davon ausgehen, dass sie dann auch sicherlich das für sich selbst, für die eigenen Zwecke und Bedürfnisse nutzen würde.
Ja, auch da gibt's also noch logistische Herausforderungen. Die Kritik am Vorgehen Israels und an der humanitären Situation im Gazastreifen, die wird ja immer lauter. Nun hat auch Präsident Biden nochmal sehr klar eine Feuerpause gefordert. Da hören wir mal kurz rein.
Ich will eine Feuerpause sehen, beginnend mit einem großen Austausch von Gefangenen über einen Zeitraum von 6 Wochen. Während Ramadan sollte nichts passieren und wir sollten auf dieser Feuerpause aufbauen.
Diese Kritik aus Washington, die scheint ja aber an Netanyahu abzuperlen. Oder täuscht da der Eindruck?
Ja, Netanyahu hat sich da sehr widerspenstig geäußert, hat gesagt, er verstehe die Kritik von Biden nicht. Der tue so, als würde er nur für sich selbst sprechen und handeln, aber ein großer Teil der Israelis stehe doch hinter ihm. Das stimmt halb und halb. Also die Kritik an Netanyahu war ja auch in Israel laut und ist es bis heute nach dem 7. Oktober. Er hat massiv an Zustimmung verloren. Und gleichzeitig gibt es schon einen großen Teil der Israelis, die militärisches Vorgehen im Gazastreifen befürworten. Ich habe hier gerade eine neue Umfrage von gestern vorliegen, die hat ergeben, dass etwa 3/4 der jüdischen Israelis dafür sind, die Militäroperation auch auf Rafah auszudehnen. Also in solchen Punkten hat er dann schon viel Zustimmung. Aber natürlich steht Netanyahu von 2 Seiten unter Druck. Zum einen innenpolitisch, ich hatte ja schon erwähnt, dass Teile seiner Koalition auch eine sehr harte Linie verfechten, was den Krieg im Gazastreifen angeht. Und unter anderem von anderen Ländern, von Verbündeten wie den Vereinigten Staaten. Und Biden hätte natürlich einige Druckmittel, die er einsetzen könnte. Und das würde Netanyahu dann sicherlich nicht mehr kalt lassen.
Ja, du hast gerade erwähnt, ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung in Israel würde eine Offensive auf Rafah unterstützen. Andersrum hat Biden eine solche Offensive ja aber gerade als rote Linie bezeichnet. Das ist ja schon immer so ein bisschen ein politisches Alarmsignal. Muss Israel jetzt um seinen wichtigsten Unterstützer fürchten? Oder glaubst du, dass das keine Konsequenzen hätte, wenn es jetzt so zu so einer Offensive kommt?
Ja, ich glaube nicht, dass Israel tatsächlich um den Beistand der USA fürchten muss. Auch Biden hat sich ja ein bisschen merkwürdig geäußert in diesem Interview, das er gegeben hat. Er hat einen Einmarsch in Rafah zur roten Linie erklärt. Gleichzeitig hat er dann aber irgendwie auch gesagt, dass es keine roten Linien gibt, dass er immer Israel zur Seite stehen wird. Und bei vorherigen Gelegenheiten hatten die Amerikaner auch andere Verbündete wie Deutschland gesagt, dass sie eine Offensive in Rafah ablehnen, solange es keinen glaubwürdigen Plan dafür gibt, was man mit den mehr als 1 Million Zivilisten macht, die sich dort aufhalten.
Ja. Und den gibt's doch nicht, oder?
Den gibt es bislang nicht, zumindest nicht öffentlich. Und auch das ist natürlich ein Punkt, der damit hineinspielt, ob es wirklich zu einer Offensive auf Rafah kommen wird.
Ja, jetzt ist es ja nicht nur im Gazastreifen so, dass die Gewalt im Fastenmonat Ramadan weiter eskalieren könnte, sondern der Mossad, der Auslandsgeheimdienst Israels, der hat gerade davor gewarnt, dass die Hamas in den kommenden Wochen auch zu mehr Gewalt in Israel selbst aufrufen könnte, zum Beispiel am Tempelberg in Jerusalem oder auch im Westjordanland. Für wie groß hältst du diese Gefahr?
Also zündeln ist im Ramadan immer besonders leicht, weil das eine Zeit erhöhter Religiosität ist und es natürlich auch ganz konkrete Anlässe für Eskalationen gibt, wenn viele Muslime sich täglich, vor allem am Freitag, Jerusalem begeben, um auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee zu beten, das gleichzeitig auch der Tempelberg ist und dort aber auch wiederum jüdische Besucher kommen. Und die Hamas versucht in der Regel, das auszunutzen. Und auf der israelischen Seite gibt es ebenso Provokateure, die versuchen, das auszunutzen. Also die Gefahr besteht durchaus. Es muss nicht im Ramadan zur Eskalation kommen. Wenn alle beteiligten Parteien umsichtig verfahren, dann kann das durchaus auch anders sein und einigermaßen friedlich verlaufen. Aber natürlich ist es in einer Zeit, in der sowieso schon die Lage sehr, sehr angespannt und zugespitzt ist, da kommt es natürlich leichter dazu, dass dann auch kleinere, sagen wir mal, Provokationen zu größeren Eskalationen führen.
Ja, alles klar. Und über die aktuellen Entwicklungen hältst du uns immer auf dem Laufenden in der Zeitung oder auf faz.net. Lieber Christian, herzlichen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Danke dir auch, Felix.
Das war's für heute vom FAZ-Podcast für Deutschland. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Lob und Kritik wie immer gerne an podcast@faz.de. Morgen ist mein Kollege Simon Strauß hier für Sie da. Bis dahin, ciao.
Jeder neue BMW 5er ist voller neuer Ideen. Was wäre, wenn man mit einem Blick in den Außenspiegel die Spur wechseln könnte? Wenn der Blinker automatisch einsetzen würde? Und das Fahrzeug das Überholen für Sie übernehmen könnte. Dann wäre das der neue BMW i5 Touring. Erleben Sie jetzt das erste vollelektrische Touring-Modell seiner Klasse mit mehr als 30 möglichen Assistenzsystemen. Der neue BMW i5 Touring. Jetzt bei Ihrem BMW-Partner.